Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Über unser Verhältnis zu Tieren, wie wir mit ihnen umgehen und sie nutzen, darüber ist ja in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden, gerade im Hinblick auf Tierversuche, Massentierhaltung und den Klimawandel. Ein profundes Stück Aufklärung zu dieser Debatte liefert der Wissenschaftler Ludwig Huber mit seinen Forschungen, von denen er in seinem Buch Das rationale Tier berichtet. Es ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert und gleich ist Ludwig Huber damit bei uns zu Gast. Vorher lassen wir uns aber noch mal erklären, was eigentlich einen richtig schönen Literaturskandal ausmacht. Die Schlammschlacht von Gotha wird die wüste Zerlegung des Penn-Zentrums vom letzten Wochenende schon genannt. Ein handfester Skandal, nach dem kein Stein mehr auf dem anderen zu stehen scheint. Aber ob womöglich wenigstens was Gutes dabei herauskommen könnte, ich bin gespannt. Der Literaturwissenschaftler und Skandalforscher Johannes Franzen, was er dazu sagt. Hallo, herzlich willkommen nach Bonn, Herr Franzen.
Hallo.
Sie geben gerade ein Seminar zum Thema Literaturskandal an der Uni in Siegen. War denn da das nicht, was da letztes Wochenende passiert ist, ein seltener Glücksfall für Sie?
Ja, natürlich. Ich hatte den Studierenden vorher auch angekündigt, dass das natürlich sein kann. Also wir beschäftigen uns mit Literaturskandalen der Gegenwart, dass während des Seminars ein neuer Skandal, neue Empirie für die Wissenschaft entstehen könnte. Und das ist jetzt natürlich geschehen. Und ich habe den Studierenden das natürlich auch sofort weitergeleitet. Und wir werden heute oder nächste Woche dann auch drüber sprechen.
Und was ist für Sie das Besondere jetzt an diesem Skandal?
Also was an diesem Skandal, denke ich, besonders interessant ist, ist, dass es sich um einen klassischen Institutionenskandal der Literatur handelt. Also eine Institution, das Penn-Zentrum Deutschland, zerlegt sich auf diese Art und Weise selber. Und da kann man eben viel drüber lernen, was Literatur mit Macht und mit, naja, Institutionen, Strukturen zu tun hat und wie diese Macht eben dann auch ausgekämpft wird. Also es geht ja auch immer um Ressourcen, um Geld, um Aufmerksamkeit bei Literatur. Und das ist eben eine von den Sachen, die oft so verschleiert wird. Aber in solchen Fällen, wenn dann halt so ein Krawallereignis entsteht, sehr deutlich wird.
Und liegt da schon für Sie so eine Erkenntnis quasi offen herum, was jetzt da sich besonders zeigt?
Also ich muss ehrlich zugeben, bisher habe ich noch nicht so viel den Eindruck, dass man wahnsinnig viel über das Literatursystem lernen konnte. Es handelt sich ja auch um einen ziemlich bitteren Skandal und manchmal bleibt von sowas halt wirklich nur das Brausen und der Ärger zurück. Aber wenn man weiter drüber nachdenkt und sich jetzt auch die Diskussionen anschauen wird, die im Nachgang dieses Skandals passieren, dann bin ich mir sicher, dass man noch einiges über das Literatursystem dabei herausfinden wird.
Was macht denn überhaupt einen Skandal aus? Also ab wann wird quasi aus so einem Sturm im Wasserglas überhaupt so ein handfester Skandal?
Also ein Skandal wäre, wissenschaftlich gesprochen, die Empörung über einen Normbruch, der öffentlichkeitswirksam inszeniert wird. Also es muss ein Medienereignis geben. Ich meine, Normbrüche passieren leider Gottes die ganze Zeit statt, aber erst in dem Moment, wo es quasi öffentlichkeitswirksam wird, ist es auch ein Skandal. Und was daran interessant ist und auch wissenschaftlich so faszinierend ist, dass sich in solchen Empörungsereignissen, in solchen Diskussionen und Kontroversen die Bruchlinien zeigen von dem, was Gesellschaften wichtig ist. Und gerade in Bezug auf Literatur, was ja manchmal so ein bisschen abgehoben wirken kann und ein bisschen abstrakt, gerade sozusagen in den theoretischen Debatten, zeigt sich bei Skandalen eben, was ist in der Gesellschaft wichtig in Bezug auf Literatur? Weil Menschen streiten sich eigentlich nur über Dinge, die ihnen auch wirklich wichtig sind.
Und haben Sie da mal ein positives Beispiel für uns? Also ein Skandal, an dem sich das besonders gut zeigen lässt?
Also positiv ist immer so ein schwieriges Wort, weil das natürlich oft auch mit sehr bitteren Debatten und Verletzungen einherging. Aber aus wissenschaftlicher Perspektive fand ich zum Beispiel die Debatte um den Nobelpreis für Peter Handke sehr interessant 2019, wo eben zum Beispiel stark diskutiert wurde, inwiefern autonome Literatur, also Literatur, die sich eigentlich keinen Gesetzen unterwerfen muss, gegen ein Konzept von einer politisch verantwortlichen Literatur steht. Und da wurden ja viele Diskussionen drüber geführt. Ob das am Ende quasi die Gesellschaft klüger zurückgelassen hat, kann ich nicht einschätzen. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant zu sehen, was quasi in Bezug auf die Frage, was darf Literatur, was ist Literatur, in dem Moment sichtbar wurde.
Also am interessantesten wahrscheinlich, wenn es um Inhalte geht. Ähnlich war das ja bei Tagis Würger, wo dann ja eine heftige Debatte entstand. Wie kann man eigentlich über den Holocaust schreiben? Geht es denn so grundsätzlich bei Skandalen drum, dass eben da so eine Art verlorene Aufmerksamkeit auch wieder mal aufkocht und die Literatur so mehr Relevanz bekommt?
Ja, absolut. Das Problem oder eine von den Sachen, die dem Skandalaufkommen, dem hohen Skandalaufkommen auch oft vorgeworfen wird, ist natürlich, dass man den Eindruck hat, dadurch würde Literatur, die im Verlauf der Medienkonkurrenz in den letzten Jahrzehnten immer mehr an Relevanz verliert, dadurch wollte Literatur diese Relevanz auch wieder aufbauen. Also man stellt quasi Skandalereignisse her, die Medien bauschen sowas auf, um eben zu zeigen, hier schaut mal, Literatur ist ja doch noch wichtig. Dann wiederum ist die Geschichte der Literatur eine Geschichte von Skandalen. Das zieht sich durch alle Jahrhunderte und zeigt im Endeffekt, dass Literatur einen gesellschaftlichen Wert hat. Also wie gesagt, wenn es Menschen wirklich egal wäre, was in diesen Texten passiert oder mit diesen Texten passiert, dann gäbe es nicht diese Empörungsereignisse.
Und haben Sie das Gefühl, das hat zugenommen oder kriegen wir das nur mehr mit, wenn Sie sagen, das gab es schon immer, aber man hat ja den Eindruck, das gibt es quasi jetzt mit so einer richtigen Regelmäßigkeit, alle ein, zwei Jahre kocht irgendein Literaturskandal hoch.
Also man hat natürlich immer das Gefühl in der eigenen Gesellschaft und in der eigenen Gegenwart, dass es besonders viele Skandale gibt. Das lässt sich auch durch die Geschichte beobachten, dass diese Klage darüber, dass es so viele Skandale gibt, sich immer wiederholt. Aber ich würde schon sagen, dass gerade in den letzten Jahren auch durch den digitalen Diskurs und die digitale Öffentlichkeit die Frequenz sich erhöht hat und eine bestimmte Form von Skandalen, die auch einen bestimmten Verlauf haben, immer wieder sich abspielen. Also zum Beispiel auch in dieser etwas trostlosen Debatte um die angebliche Cancel Culture, also dass man nichts mehr sagen, nichts mehr schreiben darf. Da habe ich aber manchmal den Eindruck, dass Literatur auch einfach nur so ein Schauplatz ist, wo diese Debatte einfach nochmal durchgespielt wird und diese ganzen Skandale dann teilweise mit Literatur auch gar nicht so viel zu tun haben.
Also genauer hinschauen, und das macht der Literaturwissenschaftler und Skandalforscher Johannes Franzen. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Ein prächtiger Papagei prangt auf dem Umschlag des Buchs, über das wir jetzt sprechen. Ein Kea aus Neuseeland ist das eine von 146 Arten, von der Aaskrähe bis zum Zwerg-Darwin-Fink, mit deren Denkleistungen sich der Wiener Verhaltensforscher und Philosoph Ludwig Huber beschäftigt hat. Das rationale Tier heißt sein Buch, mit dem er für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist. Er wird Ende des Monats am 30. Mai verliehen. Und ich freue mich jetzt, mit Herrn Huber in Wien verbunden zu sein. Guten Morgen, Herr Professor Huber, herzlich willkommen.
Guten Morgen, auch herzlich willkommen hier aus dem schönen sonnigen Wien.
Danke. Es heißt ja oft, Herr Huber, Denken sei nur in Sprache möglich, und die haben ja Tiere in dem Sinn, wie wir jetzt Sprache verstehen, eigentlich nicht zur Verfügung. Darauf gehen Sie auch gleich am Anfang Ihres Buches ein. Was ist denn das dann für ein außersprachliches Denken, das Sie in Ihrer Arbeit untersuchen?
Ja, Sie haben ganz recht. Wir Menschen denken natürlich in Sprache. Wir haben Sprache und wir haben eine sehr komplexe Art der Kommunikation. Aber zunächst möchte ich gleich sagen, dass auch Tiere über eine Art von Sprache verfügen, über Kommunikation, die wir Menschen nicht ganz verstehen. Wir bemühen uns, das langsam aufzudecken, aber vieles verstehen wir davon nicht. Aber ich würde auch sagen, das Denken über Sprache Verstehen hinausgeht, dass Denken auch damit zu tun hat, dass ich mich in andere hineinversetze, dass ich versuche zu antizipieren, was andere als nächstes machen, dass ich mich selbst auch in der Zeit sowohl in die Zukunft als auch in die Vergangenheit versetze, dass ich aber auch kreativ bin, Werkzeuge nicht nur verwende, sondern sogar herstelle, modifiziere, dass ich meine Handlungen plane, dass ich die Perspektive anderer übernehme und so weiter und so weiter. Ich habe das versucht in dem Buch darzustellen und würde eben denken, dass das Denken des Menschen auch über die Sprache hinausgeht, das von Tieren selbstverständlich.
Und Sie zeigen dann viele Versuche, die Sie da in Ihrer Arbeit machen, aber vorher tauchen Sie erstmal tief in die philosophische Tradition ein. Warum ist das hilfreich, nochmal Descartes oder Aristoteles zu lesen, bevor man Verhaltensexperimente mit Tieren macht?
Sie haben eigentlich die Begründung in Ihrer ersten Frage schon gegeben. Die Art und Weise, wie wir Begriffe verwenden, in der Alltagssprache, aber auch in den verschiedenen Wissenschaften und ganz besonders auch in der Philosophie und auch da über die Zeit hinweg immer wieder verschieden, verlangt, dass wir die Begriffe, die wir verwenden in so einem Buch, auch wirklich gut definieren, dass wir klar, klipp und klar sagen, wie ich die Begriffe verwende, wie sie verwendet wurden, historisch gesehen, damit es eben da zu keinen Verwechslungen kommt. Und daher ist das notwendig. Und Begriffe wie Denken, wie Bewusstsein, wie Rationalität und so weiter sind ja stark aufgeladene Begriffe. Und daher muss man da sehr vorsichtig sein. Mhm. Diese Begriffsbestimmung nehme ich also in diesem ersten Kapitel vor.
Und dann machen Sie nicht das, was so Hundebesitzer zum Beispiel gern machen, nämlich erzählen, wie klug Ihr Tier ist und dazu schöne Anekdoten erzählen, sondern Sie beziehen sich wirklich auf wissenschaftliche Forschung, auf belastbare Studien. Das ist nicht so einfach im Radio zu erklären, finde ich, aber vielleicht können wir uns mal ein konkretes Beispiel anschauen. Ich fand ganz anschaulich einen Schimpans in einem schwedischen Zoo, der sich angewöhnt hatte, die Besucher mit Steinen zu bewerfen. Und dann hat man ihn kastriert. Und was zeigt sich aber an diesem Beispiel, was Sie da auch schildern, für ein Zeichen von Intelligenz an diesem Schimpansen?
Ja, also zunächst möchte ich sagen, dass ich aus meiner Profession heraus als Wissenschaftler natürlich mich versuche, auf empirisch-wissenschaftliche Fakten zu stützen und mich nicht mit Anekdoten, die durchaus sinnvoll sind, die auch inspirierend sein können, aber ich kann mich damit nicht begnügen. Wir Wissenschaftler versuchen eben genau das zu tun, nämlich so ein voreilig gefasstes Wissen dann auf ein sicheres Fundament zu stellen. Und manchmal ist das nicht möglich. Ihr Beispiel, das Sie gerade hier schildern mit dem Schimpansen, ist eines, das nicht gut experimentell erforscht ist. Denn erstens handelt es sich hier um ein einzelnes Tier, das das zeigt. Und zweitens zeigt dieses Tier etwas spontan, nicht im Labor, nicht aufgrund einer bestimmten Versuchsbedingung, sondern Wissenschaftler haben von diesem Fall gehört, haben das dann genauer untersucht und haben auch gesehen, dass er nicht nur Steine wirft, sondern dass sich dieser Schimpanse auch die Steine schon zurechtlegt, dass er sich schon quasi vorbereitet auf zukünftige Situationen, wo er dann die Steine tatsächlich werfen kann. Und dieses Planhandeln, also die Planung, dieses Denken in die Zukunft hinein, ist natürlich etwas, was sehr spannend ist und das dann später aber auch in anderen Versuchen auch gezeigt werden konnte.
Und Sie schaffen ja sich selbst auch so, sage ich mal, Versuche oder Studienbedingungen, indem Sie haben sich selbst auch in Ihrem Institut Schweine angeschafft, mit denen Sie dann bestimmte Sachen ausprobiert haben. Können Sie uns das mal erzählen? Das hat mich sehr beeindruckt.
Ja, natürlich sind die Schweine insofern sehr, sehr wichtig, weil es sind Tiere, die wir in großem Stil, in großen Mengen nutzen. Nutztiere. Und hier an der Veterinärmedizinischen Universität Wien ist das natürlich ein großes Thema, wie wir mit Tieren umgehen, insbesondere mit Nutztieren und wie wir über diese Tiere denken. Und da ist es eben so, dass das Schwein ein domestiziertes Tier ist. Die meisten Versuche, die mit Schweinen gemacht wurden, wurden mit Hausschweinen gemacht, also nicht mit dem Stammvater, dem Wildschwein. Und auch das noch dazu in sehr, sehr künstlichen, nicht artgerechten Umgebungen, nämlich in Ställen, in sehr, sehr kurzer Zeit. Unsere Schweine werden meistens nach einem halben Jahr geschlachtet. Da sind sie also noch gar nicht wirklich voll sozialisiert und so weiter. Daher war es mir ein Anliegen, das Schwein, nämlich auch das domestizierte, das Hausschwein, in einer bestimmten Rasse, das war Kune Kune, ist eine neuseeländische Rasse, zu beobachten und zu untersuchen, wie es sich normalerweise verhält. Außerhalb eines Stalles, also wenn es im Freien aufwächst und im Freien in seiner Gemeinschaft, in seiner Familie aufwächst und das Ganze über längere Zeitraum hinweg. Also wir haben die Tiere jetzt schon 8 Jahre. Das war sozusagen der Grundgedanke, einfach das Verhalten systematisch und auch die Denkmuster systematisch zu erfassen von Schweinen, wenn sie so aufwachsen wie Wildschweine, also ihrer Art entsprechend.
Jetzt, wenn man Ihr Buch liest, merkt man natürlich sofort, klar, Tiere denken, sie handeln auch in gewissen Rahmen rational. Wie hat denn diese Arbeit, die Sie machen, für Sie selbst auch Ihre Vorstellung wiederum dann vom menschlichen Denken verändert?
Ja, weil es natürlich in der Zeit, in der wir diese Versuche machen, auch immer wieder vergleichende Versuche gibt, zum Beispiel mit menschlichen Kindern. wo auch zum Beispiel die Sprache noch nicht voll angelegt ist, also zum Beispiel mit Kindern, die erst 8, 9 Monate alt sind, 12 Monate. Also auch das ist immer wieder sehr, sehr spannend. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade einen Versuch laufen, wo wir Hunde getestet haben und im Anschluss daran auch Kinder, um zu sehen, wie sich das verhält, wie verhält sich der Mensch noch ohne voll ausgereifte Sprache, wie wirkt die Sozialisierung, wie wirkt Kultur und so weiter auf unsere Denkleistung. Und da im Vergleich ist es ganz, ganz spannend. Aber es ist auch so, dass sich über die letzten Jahre auch gezeigt hat, wie manchmal irrational Menschen sein können, wie sie handeln, wie sie ohne lang nachzudenken Entscheidungen treffen und Entschlüsse fassen. Und auch das ist wichtig, dass wir uns selbst auch eingestehen, dass wir nicht nur sozusagen in den kantischen oder einsteinschen Höhen uns denkend bewegen, sondern dass wir sehr, sehr vieles, was wir machen und wahrscheinlich fast die Mehrheit dessen, wie wir Entscheidungen treffen, auf Mechanismen basieren, die wir bei Tieren auch finden.
Jetzt ist ja das, was Sie betreiben, klassische Grundlagenforschung. Das sagen Sie auch ganz deutlich nochmal in dem Buch. Also eine Art Wissenschaft, die jetzt nicht sofort in quasi praktisch nachvollziehbare Handlungsanleitungen münden muss. Aber ich finde gerade Ihr Buch macht einen doch sehr nachdenklich. Und gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatten um Tierversuche, Massentierhaltung, Klimawandel. Was ändert das oder was sollte uns das zu denken geben, wie wir Tiere wahrnehmen und verstehen?
Ich denke, dass die Grundlagenwissenschaft hier die Basis, das Fundament bildet, indem es aufzeigt, wie Tiere handeln, wie Tiere denken, dass sie auch selbst Interessen haben, dass sie Präferenzen haben, dass sie aber auch nicht nur Schmerzen, sondern auch Leiden, also diese psychologische Komponente empfinden, dass sie Bewusstsein haben und dass uns das schon anregen sollte, über die Tiere anders nachzudenken als vielleicht vor, ja, in der Geschichte, wo man Tiere als Automaten gehandhabt hat oder selbst in unserem Recht Tiere noch als Sache behandelt und nicht als Person. Und also dafür liefern wir sozusagen die Grundlagen, dass man anerkennt, dass das Tier eben ein sensibles Wesen ist oder viele Tiere zumindest ein sensibles Wesen ist. Das Zweite ist natürlich auch, dass wir für bestimmte Kriterien, die wir heranziehen, um bestimmte ethische Konsequenzen zu ziehen, dass diese Kriterien sehr, sehr davon abhängen, was wir von Tieren wissen, zum Beispiel, ob sie Schmerzen empfinden können oder noch viel mehr, ob sie leiden und unter welchen Umständen sie leiden und warum sie leiden. Dass zum Beispiel Nutztiere es nicht nur darum geht, dass sie genug zu fressen haben und dass es warm ist und dass sie von Krankheiten befreit sind, sondern dass das Wohlbefinden sehr stark auch von ihrem sozialen Gefüge abhängt, dass sie nicht einfach isoliert werden können, wie fast täglich sehe ich die Kälber, die in schmalen Plastikboxen außerhalb des Stalles stehen und von ihren Müttern sehr früh getrennt werden. Und diese Dinge. Wenn wir also verstehen, dass diese Tiere unter diesen Umständen auch leiden, nicht nur unter Krankheit und unter Nahrungsverlust, sondern auch durch Isolation, dann legt das die Grundlage eben für einen anderen Umgang mit diesen Tieren. Und ich sage immer, wir bewegen uns natürlich hier auf eine Art von Pyramide. Wir haben die Grundlage, die empirischen Wissenschaften, das ist eher deskriptiv. Wir haben auf der nächsten Ebene normativ die Ethik, die sozusagen dann bewertet, die auch die menschlichen Moralen, die menschlichen Bedürfnisse und Präferenzen bewertet. Auf der nächsten Ebene.
Herr Huber? Jetzt ist uns doch noch auf den letzten Metern scheinbar die Leitung weggebrochen. Das ist schade. Das hätten wir jetzt gerne noch zu Ende gehört. Aber ich kann Ihnen wirklich nur das Buch von Ludwig Huber ans Herz legen. Er ist Professor und Leiter des interdisziplinären Messerli-Forschungsinstituts für Mensch-Tier-Beziehungen an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Und das Buch, über das wir gesprochen haben und mit dem Ludwig Huber für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert ist, trägt den Titel »Das rationale Tier«. Eine kognitionsbiologische Spurensuche und es ist im Surkamp Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wenn man liest, dass die mächtigsten Leute in Russland KGB-Offiziere sind, dann glaubt man erstmal einen aktuellen politischen Kommentar zu lesen oder aber den neuen Erzählungen-Band von Wladimir Sarokin. Die Rote Pyramide heißt das Buch. Mein Kollege Frank Mayer ist ein Fan von Wladimir Sarokin und hat sein neues Buch schon gelesen. Warum ist dieser Autor nicht nur Ihnen jetzt so wichtig, sondern überhaupt einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren seines Landes, könnte man glaube ich schon sagen.
Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Und ich würde zuerst dazu sagen, er ist so wichtig, weil er einmal mit so einem enormen literarischen Erfindungsreichtum arbeitet und mit so einer abgründigen Fantasie einerseits, was so die literarischen Mittel angeht, aber weil er auch so hellsichtig analysiert, was in seinem Land vorgeht. Ich verfolge den schon seit langem und ein Beispiel mal, der Tag des Opritschniks, das ist ein Buch aus dem Jahr 2006, da beschreibt er, dass sich Russland im Jahr 2027, also nahe Zukunft, völlig vom dekadenten Westen abgeschottet hat, hinter einer großen Mauer lebt, nur noch mit China Handel treibt, dass die russischen Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ins Ausland reisen, sondern bei einem Freudenfeuer vor dem Kreml ihre Reisepässe verbrannt haben und dass Russland von einem Alleinherrscher, einem Gosudar, regiert wird. Ja, und wenn man sich die Gegenwart anguckt,
man gruselig, ne?
Denkt man, weit weg ist das nicht mehr.
Und was erzählt er jetzt in diesen Erzählungen?
Ja, das ist ein Band mit Erzählungen aus den letzten 20 Jahren. Das sind sehr verschiedene Texte, sehr verschiedene Schreibweisen. Sarokin ist auch ein großer Parodist. Er parodiert hier in diesen Texten Erzähltraditionen aus der russischen Literatur, aus der sowjetischen Literatur auch. Das sind realistische, romantische, religiöse, utopische Traditionen, die er da aufruft. Und das ist auch ein Teil seines Rufes. Auch deswegen ist er so verhasst beim russischen Machtapparat, weil er so respektlos mit der Tradition immer wieder umgeht in seinen ganzen Texten. Und Sie haben ja schon einen Satz zitiert aus einer seiner Erzählungen, nämlich die mächtigsten Leute in Russland sind KGB-Offiziere. Das stammt aus der Geschichte Der Tag der Tschekisten. Das ist eigentlich die bitterste Geschichte in diesem Band. Da sitzen zwei Geheimdienstmänner zusammen und fragen sich gegenseitig, was sie getan haben. Also, hast du Unschuldige verhaftet? Hast du gefoltert? Warst du an Massenerschießungen beteiligt? Und viele weitere Fragen. Die Antwort ist immer ja von diesen Tschekisten. Und an jeder Runde dieser Fragen schließt sich immer die abschließende Frage an, schämst du dich? Und die Antwort da ist immer nein, erwartbarerweise. Und das ist so ein Gesprächsprotokoll und dann kippt diese Geschichte. Einer fängt an, aus seiner Kindheit zu erzählen. Einer dieser Geheimdienstmänner erinnert sich an so ein Pionierlager, sowjetische Zeit, erst ganz idyllisch. Aber dann erzählt er, wie da ein Schulmädchen vergewaltigt wird. Und auch sie wird eingeschüchtert und gefügig gemacht unter Berufung auf die Macht des KGB in dem Land.
Und spielen denn viele Erzählungen oder einige im russischen Machtapparat wie dieser Text?
Ja, einige sind das. Es gibt auch ganz andere. Eine Geschichte spielt in einem russischen Bauernmilieu, das changiert so ganz interessant zwischen betulich, romantisch, aber dann auch ganz bedrohlich. Dann gibt es eine Erzählung Der Fingernagel, das beginnt mit so einer russischen Klischeeszene oder Standardszene. Überladener Esstisch in Moskau, Wodka, rote Beete-Salat, alle sind fröhlich und dann eskaliert und eskaliert diese Geschichte, bis die in einem gemeinschaftlich begangenen Mord mündet. Also da zeigt er auch, wie so Gewaltstrukturen bis in den Alltag, bis in so Feiergesellschaften hineinragen. Es gibt aber auch mehrere Erzählungen, die so im Machtapparat spielen und eines besonders interessant, weil er da an die Quelle der russischen Macht geht, so wird das benannt in dem Text, nämlich die Atomsprengköpfe. Und die haben sich wundersamerweise, und das ist auch wieder sehr typisch Sarokin, die haben sich in Zuckerhüte verwandelt. Alle Atomsprengköpfe des Landes, also die Macht bröckelt tatsächlich weg. Was macht die Elite des Landes? In letzter Konsequenz wissen sie sich keinen anderen Rat, als zur Kirche zu gehen, und zwar zu einem alten Eremiten, der lebt in so einer Felsenhöhle und der soll einen direkten Draht zu Gott haben, und den betteln sie an, tu etwas, rette unsere Macht, rette die Atomsprengköpfe.
Wäre schön, wenn die sich in Zuckerhüte verwandeln würden. Wie liest sich das denn überhaupt so vor dieser aktuellen Kriegssituation, die wir gerade erleben?
Also diese Texte haben immer zwei Bewegungen. Einmal überhöht er die Macht in so etwas Mythisches, auch Überzeitliches, alles Durchdringendes. Das macht er auch in der Titelgeschichte, die Rote Pyramide. Gleichzeitig macht er die Macht total lächerlich. Insofern haben diese Erzählungen einerseits was Bedrohliches durch diese Machtüberhöhung, aber auch was Entlastendes. Und mir ging es beim Lesen so, dass ich eben immer auch an die früheren Bücher denken musste, wie Der Tag des Opritschniks zum Beispiel, bei denen ich damals beim Lesen dachte, was für krasse Überzeichnungen der russischen Gegenwart. Von heute aus gesehen, bei dem, was jetzt passiert, denke ich, was für unglaublich realistische Bücher er immer geschrieben hat.
Aber wenn der so nah dran ist, Sie haben ja gesagt, er lebt, ist irgendwie verhasst in Russland, ist das nicht auch gefährlich für ihn, solche Texte zu veröffentlichen?
Ja, er wurde immer wieder angefeindet, wurde wegen Pornografie zum Beispiel angezeigt, spielt auch eine wichtige Rolle in seinen Texten. Und es gibt so eine legendäre Aktion, da hat die Putin-treue Jugendorganisation so ein riesiges Klo vor dem Bolschoi-Theater in Moskau aufgestellt, seine Bücher da hineingeworfen und verbrannt. Es ist jetzt so, dass er durch ein Zufall wenige Tage vor Kriegsausbruch Russland verlassen hat, in Berlin jetzt ist. Und er hat ja auch 2 Tage nach Kriegsbeginn eine gnadenlose Abrechnung mit dem Putin-Regime veröffentlicht in der Süddeutschen Zeitung. Und er hat jetzt auch gesagt, er wisse nicht, ob er nach Russland zurückkehren könne.
Also Frank Meyer empfiehlt zumindest das neue Buch von Wladimir Sorokin, Die rote Pyramide, aus dem Russischen, von Andreas Tretner und Dorothea Trottenberg. Erschienen ist das Buch beim Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch.
Straßenkritik.
Mein Name ist Simon Aumeier. Ich komme eigentlich aus Österreich und bin erst seit 7 Monaten hier in Luxemburg. Und eins meiner Lieblingsbücher ist Die Hauptstadt von Robert Menasse. Ja, ich habe es gelesen, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, an dem ich nach Luxemburg kam. Es geht in dem Buch um Brüssel, aber ja, es ist eher die Frage generell Hauptstadt EU. Deswegen hat es natürlich auch etwas sehr Einzigartiges, sobald die EU einen Zentralort gefunden hat. Sei es nun in Brüssel, in Straßburg oder eben hier in Luxemburg. Und ja, ich würde sagen, also diese unterschiedlichen Mentalitäten, die Menschen mitbringen, und dann doch miteinander teilen, führt ihm zu einer ganz dynamischen, eigenen Mischung. Und ja, das kann ich in Luxemburg jeden Tag erleben. Und es gefällt mir sehr, sehr gut.
Simon Aumeier liest in Luxemburg den Roman Die Hauptstadt von Robert Menasse. Erschien beim Surkamp Verlag als Taschenbuch, kostet der Roman 12 Euro. Martin Walker, Jan Weiler und die Brüder Wotan und Sönke Möhring waren alle in letzter Zeit zu Gast in der Buchhandlung Leuenhagen und Paris in Hannover. Die liegt mitten auf der trubeligen Listermeile und dort bin ich jetzt mit dem Inhaber Dirk Eberitsch verbunden. Hallo, guten Morgen, Herr Eberitsch.
Guten Morgen.
Ihre Buchhandlung, das ist ja so ein richtiges Familienunternehmen seit 60 Jahren und da gab es auch schon mal einen Schallplatten, später einen Buchverlag. Tolle, prominente Autoren sind immer wieder bei Ihnen zu Gast. Wie kommt das? Haben Sie so ein Buchgehen in der Familie?
Scheint so. Also es ist jetzt die 3. Generation. Mein Opa hat das Geschäft gegründet und ja, im Moment ist das Gehen gut vertreten. Auch in der Hoffnung, vielleicht es irgendwann zu übergeben in die 4. Generation.
Ich habe gesehen, dass Sie aber auch Lesungen zum Teil in der Apostelkirche machen. Das ist ja sicher auch noch mal was Besonderes, oder?
Das hat 2 Gründe. Also es ist was Besonderes. Das eine ist, wir kriegen mehr Leute unter. Wir haben eine eigene Veranstaltungsetage hier in der Buchhandlung. Dort passen knapp 100 Leute rein. Wenn aber Jan Weiler oder die Möhring-Brüder oder in Kürze Frau Tietjen kommen, dann brauchen wir mehr Platz. Und deswegen gehen wir in die Apostelkirche, die uns auch sehr in der Pandemie geholfen haben. Denn dort konnten wir denn kleine Lesungen im großen Raum tatsächlich die ganze Zeit durchführen.
Und der Jan Weiler, den haben Sie gerade schon erwähnt, der hat kürzlich bei Ihnen gelesen und den haben Sie auch auf unserer Empfehlungenliste mit seinem neuen Buch Der Marquisenmann. Was finden Sie daran so toll?
Also Jan Weiler kennt man oft über das Pubertier, seine humorvollen Geschichten, aber er kann auch hintergründig erzählen. Und das ist wieder eine fantastische Geschichte eines Teenagers, der mit seiner Familie nicht klarkommt und auch etwas Unglückliches erlebt und deswegen nicht mit in Urlaub darf. Und man kann bei Jan Weiler merken, dass er mehr erzählen möchte als nur Humor, Hintergrund und etwas mehr noch.
Und das war gut besucht und ein richtiger toller Abend wahrscheinlich, als er da war. Er kann auch gut vorlesen, ne?
Er kann perfekt lesen, wobei er das erste Mal ja nicht selbst das Hörbuch gemacht hat, weil das die Geschichte eines Teenies ist und einer 15-Jährigen und die wollte er nicht lesen, aber ansonsten hat er das Buch auch hervorragend vorgelesen.
Jetzt ist Jan Weiler ja ein sehr, sehr bekannter, erfolgreicher Autor. Sie haben aber auch einen Titel ausgesucht von einer Autorin, die jetzt nicht so bekannt ist, Christina Hauf, bei Hansa Blau erschien. Unter Wasser Nacht heißt das Buch, alles 3 groß geschrieben. Was ist das? Ist das ein Thriller?
Nein, um Gottes Willen, überhaupt kein Thriller. Und Christina Hauff sollten Sie entdecken, alle, die es nicht gelesen haben. Sie ist auch eine großartige Erzählerin. Es spielt im Wendland. Es scheint eine sehr traurige Geschichte zu sein. Die Sophie und Thies, um die es hauptsächlich geht, leben mit Freunden auf einem kleinen Hof. Und diese Freundschaft zerbricht, weil aus ungeklärten Gründen ihr Kind in der Elbe verschwindet. All das ist mysteriös und die Freundschaft scheint auch darunter sehr zu leiden, aber es kommt dann alles ganz anders.
Und ist spannend?
Es ist spannend, weil man wissen will, wie es weitergeht, aber es ist sehr einfühlsam und sehr rührend geschrieben. Die Geschichte bewegt einen, es ist ja auch ein trauriges Thema, aber ein großartiges Buch.
Bei so traurigen Büchern, wem empfehlen Sie denn sowas, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt?
Ja, Sie haben völlig recht. Alle lesen die Rückseite, den Klappentitel und sagen, brauche ich jetzt nicht. Dann sage ich doch, brauchen Sie auf jeden Fall und lesen Sie es, Sie werden begeistert sein. Und zum Glück glauben mir die Leute.
Das ist gut.
Es ist wirklich so, dann sind da einige, die dann sagen, boah, aber sich drauf einlassen und sie kommen wieder und sagen, wunderbares Buch.
Das trifft auch auf jeden Fall auf den dritten Titel zu, den Sie ausgesucht haben. Den habe ich selbst schon zigmal verschenkt. Meine Tochter ist auch begeistert, passt perfekt zur Jahreszeit. Ewald Ahrens, Der große Sommer. Das war ja auch Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler. Was begeistert Sie so an diesem Buch?
Also Ewald Ahrens hatten wir auch bei uns zweimal schon zur Lesung und viele kennen es noch von den alten Sorten, was ich auch schon bewegend fand und auch zu den Lieblingen gehörten, die wir empfohlen haben. Herr Ahrens kann unglaublich schön erzählen. Es ist diese Geschichte von Friedrich, der seinen großen Sommer erlebt und auch dies beginnt ja damit, dass Friedrich mit der Schule überhaupt nicht klarkommt und vielleicht seinen Schulabschluss nicht schafft, aber dann zum Großvater muss, mit dem er unglücklich eigentlich war und erst lange Jahre noch siezen musste. Und dann verliebt er sich natürlich auch noch unglücklich oder glücklich. Und Herr Ahrens hat eine Eigenschaft, man fängt die Geschichte an zu lesen und ist in der Geschichte. Er hat eine tolle Art zu erzählen. Und alle, die weder die Sorten, alten Sorten, noch den Sommer gelesen haben, müssen auch dies lesen. Und wie Sie sagen, ich habe es deswegen gewählt, Der große Sommer. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Das stimmt, aber interessant finde ich schon, dass solche Coming-of-Age-Romane, also die in die Jugend zurückgehen, denken wir an Benedict Wells, aktuell ist auch gerade wieder einer auf der Bestsellerliste, dass die eben auch von Erwachsenen so massenhaft gelesen werden. Das ist schon eigentlich faszinierend. Was glauben Sie, woran das liegt? Warum fasziniert uns sowas so?
Ja, also anfangs hatten wir genau die gleichen Sorgen, wen empfehle ich denn das Buch? Und anscheinend ist es aber so, dass wir Älteren uns dann eigentlich auch an unsere Jugend gerne erinnern und viele sich da wiedersehen oder auch ein Erlebnis haben, sodass ich mir vorstellen kann, jo, das macht Spaß und da möchte ich mehr erfahren.
Auf jeden Fall, Dirk Eberitsch von der Buchhandlung Leuenhagen und Paris in Hannover. Vielen Dank für Ihre Empfehlungen. Alles Gute, Herr Eberitsch.
Sehr gerne. Vielen
Dankeschön.
Dank. Schönen Tag.
Ihnen auch.